Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
250 Millionen, eine Viertelmilliarde sogenannter Wearables sind im vergangenen Jahr weltweit verkauft worden. Das sind so Dinge wie zum Beispiel Smartwatches, also Armbanduhren, die entweder übers Handy oder auch ganz alleine mit dem Internet verbunden sind, Brillen und Kleidungsstücke, in die kleine tragbare Computersysteme integriert wurden. Und angesichts dieser Zahl ist es völlig in Ordnung, finde ich, inzwischen auch von so einer Art Gesellschaft der Wearables zu sprechen. Gesellschaft der Wearables, das ist der Titel des neuen Buches der Philosophin Anna Verena Nosthoff und des Kulturwissenschaftlers Felix Maschewski. Das Buch hat aber auch noch einen Untertitel. Und dieser Untertitel lautet Digitale Verführung und soziale Kontrolle. Wenig bedroht oder gar bedrohlich ist jetzt Vera Linz bei mir im Studio, unsere Kritikerin. Schönen guten Morgen, Frau Linz.
Guten Morgen.
Ich erkenne da nicht in Ihrem Gelächter, sondern im Titel dieses Buches schon fast eine Reflexhandlung. Beginnt eine neue digitale Technik sich durchzusetzen, warnt sofort jemand vor deren Gefahren. Was finden diese beiden Autoren denn an den Brillen, Uhren oder Kleidungsstücken so gefährlich?
Sie sehen sie als Vorboten einer möglichen Gesellschaft. Also konkret für die beiden sind Wearables das Einfallstor für Überwachung und soziale Gleichstellung. Am Ende auch für ein ganz anderes Gesellschaftsmodell, als wir es jetzt haben. Und sie sind der Ansicht, dass diese Praktiken der Vermessung, die ja über die Wearables ablaufen, eine neue Form der Vorschrift zum Ziel haben, die zur gesellschaftlichen Norm werden konnte. Also sie gestehen diesen Wearables eine ungeheure Macht zu.
Wie begründen Sie das?
Naja, zunächst mal klären Sie ausführlich über die Möglichkeiten des Missbrauchs von Wearables auf. Die gibt es ja durchaus. Da teilen Sie Befürchtungen, die schon seit längerem kursieren. Die beiden erklären das sehr anschaulich am Beispiel der Apple Watch. Die dokumentiert ja nicht nur einfach Körperdaten, sondern sie setzt den Nutzer auch unter Leistungsdruck. Das könnte zumindest eine Wirkung der Apple Watch sein, durch die Aufforderung zur stetigen Selbstoptimierung, das Schließen sogenannter Aktivitätsringe. Da geht es um Kalorien. Verbrauch und Bewegung und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass man sich mit seinen Freunden messen soll, dass also eine Konkurrenz hergestellt wird. Und das dritte ist natürlich, dass die Daten am Ende in der Cloud landen. Und dieses Non-Stop-Monitoring kritisieren die beiden Wissenschaftler als kontinuierliche Selbstunterwerfung. Die versprochene Freiheit durch Selbsterkenntnis werde mit permanenter Kontrolle synchronisiert. Und sie haben Angst, dass sich das ins Selbstverständnis der Nutzer einschleift, dass die das also von sich aus annehmen. So eine Art Brainwashing ist es, was die beiden da befürchten.
Aber jetzt möchte ich wirklich mal darüber sprechen, dass Selbstkontrolle, soziale Kontrolle nicht unbedingt was Negatives sein muss. Denn ein Beispiel, das Sie genannt haben, erinnert mich an was ganz Altmodisches, die Weight Watchers. Ja. Das Prinzip der Weight Watchers war schon immer vor der Einführung des World Wide Webs, dass man sich gegenseitig kontrolliert und auch unter Druck setzt, dass man nur so wenig isst, wie man eigentlich beschlossen hat. Ich meine, wenn man das mit der Hilfe von Cloud Computing macht, ist es ja auch nicht schlimmer.
Das ist richtig. Die Frage ist aber erstens, welche Intention der Hersteller steht dahinter bei diesen Wearables? Und zweitens, nimmt es mit digitalen Mitteln nochmal eine andere Dimension an? Und dass diese Dystopie, die die beiden da schildern in ihrem Buch, genau so von den Entwicklern der Wearables beabsichtigt ist, das legen ja auch Strategien nahe, die derzeit in der Tech-Branche erdacht und erprobt werden. Davon stellen die beiden Autoren einiges vor. Das liest sich durchaus sehr spannend und gruselig, aber zugleich. Sie haben da einige Experimente und Ideen zusammengetragen. Etwa die von MIT-Professor Alex Pentland, auch Großvater der Datenbrille Google Glass genannt. Der Informatiker theoretisiert über die Steuerung der Gesellschaft durch die Vorhersage des Sozialverhaltens auf Grundlage der aus Wearables genannten Daten. Man versucht also die Gesellschaft zu trainieren, indem man diese Daten aufnimmt, analysiert und steuert, fußend auf den Grundideen der Kybernetik. Also es gibt schon Pläne, wie man die Gesellschaft mittels Daten neu gestalten kann und wie es euphemistisch heißt, optimieren kann. Das ist sicher mit Skepsis zu betrachten. Wie realistisch die Umsetzung solcher Fantasien ist, ist natürlich eine andere Frage.
Aber eine Frage, die man bei solchen Büchern, finde ich, immer stellen muss, berechtigterweise, nicht weil nichts einfällt, ist, abgesehen von der ganzen Kritik, machen die beiden eigentlich auch Vorschläge, wie man das alles, was sie befürchten, noch verhindern kann?
Nicht allzu viele. Das ist auch nicht die Intention dieses Buches. Die Autoren wollen die Dynamik dieses Prozesses darstellen, dass uns Freiheit versprochen wird, die aber nur mit Kontrolle zu haben ist. Das ist ein Widerspruch in sich. Und sie fordern folgerichtig, dass Technik demokratisch gestaltet wird und dass nicht ein paar Konzerne die Räume des technisch Möglichen mit dem gesellschaftlich Erwünschten gleichsetzen.
Das haben wir noch gar nicht erwähnt, muss man ja, ich finde, bei dem, was wir beide jetzt schon als besprochen haben, sollte man aber sagen, dass das Buch nur knapp 130 Seiten hat. Das ist eigentlich ein Büchlein. Ist das jetzt eher trotzdem in der Kürze und dann eben prägnant eine Art sachliche Analyse oder ist das eher eine Streitschrift?
Das finde ich interessant. Sie, also die beiden Autoren, nennen es nicht Streitschrift, aber wenn Sie das, Herr Kassel, so sagen, scheint mir das eine gute Bezeichnung zu sein, weil es ist zwar eine sachliche Analyse, eine wichtige Aufklärung, sie ist allerdings auch etwas polemisch. Was mich wirklich geärgert hat beim Lesen ist, dass für beide ausgemacht scheint, dass die Nutzerinnen und Nutzer ganz selbstverständlich diesen Verführungen von Wearables komplett erliegen. Jede Argumentation führt dahin, dass das wirklich passiert, dass diese Dystopie kommt. Und sie argumentieren aber allein aufgrund der Tatsache, dass die Verkaufszahlen steigen. Belege für ein spezielles Nutzungsverhalten, das zur bestimmenden Norm werden konnte, liefern sie aber nicht. Also nicht einen einzigen. Und mir fallen wiederum spontan Beispiele ein, von denen ich sagen kann, dass sie sich nicht mit der Apple Watch selbst optimieren, wo man sich das vielleicht wünschen könnte. Das also einfach zu behaupten, finde ich kontraproduktiv. Denn damit bleibt die wichtige Frage auch unbeantwortet, wo man denn nun genau ansetzen muss, um einen überlegten Umgang mit Wearables zu erreichen. Und wenn man jetzt allen Nutzern von vornherein mangelnde Urteilskraft unterstellt, glaube ich, ist das der nötigen Gefahrenabwehr nicht hilfreich.
Da fällt mir uns tatsächlich die Google-Brille gerade noch ein. Sie erinnern sich auch, als die ganz neu war und kaum jemand sie hatte, gab es schon die ersten Cafés mitten in San Francisco in der Nähe des Silicon Valleys, die es verboten haben, mit der Brille das Café zu betreten. Also die Leute wissen sich manchmal auch zu helfen. Vera Linz war das über die Gesellschaft der Wearables. Das Buch von Anna-Verena Nosthoff und Felix Maschewski ist im Padloch Verlag erschienen. Hat, wie erwähnt, einen Umfang von knapp 130 Seiten, kostet 18 Euro und wie immer Informationen auch unter deutschlandfunkkultur.de im Internet.